Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast. 2x3, der Podcast für Spiritualität und Okkultismus. Heute wird es ein bisschen gruselig für diejenigen, die es zumindest noch nicht wissen. Es ist ja bald die wundervollste Zeit des Jahres, nicht wahr? Die Spooky Season. Und da ich euch schon ausführlich über das schönste Fest des Jahres berichtet habe, geht's heute um eine andere Gruselgeschichte. Und zwar Backrooms. Ich will ehrlich sein, ich habe vorher noch nicht viel davon gehört oder gewusst. Es ist auch ein recht neues Phänomen, scheinbar. Seit einigen Monaten bekomme ich aber ständig mehr und mehr so Fetzen und Videos auf Social Media darüber. Und, well, there is a rabbit hole and I'm in it. Apparently. Also habe ich angefangen, mich zu fragen, was sind denn eigentlich Backrooms? Ich verstehe nicht. Das sind immer so random Videos. Ja, Backrooms, ne? Und inwiefern sind die im weitesten Sinne auch real? Ich meine, ist das nur irgendwie eine Gruselgeschichte? Keine Ahnung. Also erzähle ich euch heute ein bisschen mehr darüber. Es gibt bereits unzählige TikToks und auch ein Videospiel auf Steam übrigens, gratis zum Runterladen, so wie ich das gesehen habe, das Backrooms heißt. Aber wir fangen wie immer weiter vorne an. Die Backrooms sind eine räumliche Anomalie außerhalb der Standardrealität. Die Zeit funktioniert in Hinterzimmern nicht auf die gleiche Weise und außerdem lauern dort gefährliche Wesen in den Schatten. Um in so ein Backroom zu geraten oder zu betreten, muss man aus der Realität quasi sich rausklippen. Das heißt No-Clip, wie ich erfahren habe. Es gibt keine garantierte Methode scheinbar, um das zu erreichen. Da es sehr, sehr inkonsistent irgendwie wohl auftritt. Es gibt jedoch einige Tipps, um die Chance zu erhöhen, die Backrooms zu betreten. Eine Methode besteht darin, einen Eingang zu finden, also klassischerweise. Dies sind in der Realität Störungen, die zu den Hinterzimmern quasi führen, also ein bisschen so Matrix-mäßig, ne? Aber sie treten äußerst selten auf, natürlich. Zu diesen Eingängen gehören zum Beispiel Wände, die eine Nuance dunkler sind als normal oder so einen kleinen Schatten werfen. Also irgendwie so, es sollte vielleicht eine andere Farbe haben, sieht aber irgendwie off aus. Türen, die vorher nicht existierten und irgendwie deplatziert wirken. Bereiche, die ein Gefühl des Unbehagens vermitteln, wo man sich seltsam abgestoßen fühlt. Das sind so die Zeichen für potenzielle Eingänge. In dem äußerst seltenen Fall, dass man einen Eingang zu einem Backroom gefunden hat, nähert man sich ihm am besten eben nicht, es sei denn, man ist richtig gut vorbereitet. Sobald man die notwendigen Vorräte und die Skills zum Überleben hat, kann man dann auch einfach mal so eine verfärbte Wand eben oder so eine fehl am Platz befindliche Tür betreten. Einige erreichen die Backrooms versehentlich beim ersten Versuch, deswegen würde ich das vielleicht nicht empfehlen, während andere Hunderte oder sogar Tausende von Versuchen benötigen. Also es scheint wohl darauf anzukommen, wie man selber gepolt ist vielleicht oder auch zugänglich ist zu solchen Sachen. Alles basiert auf Glück oder, eigentlich eher Pech, weil es wohl sehr gefährlich ist. Wenn man das Glück oder Pech haben sollte, in einem Backroom zu erreichen, findet man höchstwahrscheinlich, befindet man sich sozusagen auf Ebene 1. Also Level 0 quasi wieder. In seltenen Fällen gab es wohl Berichte darüber, dass man auch anfänglich auf Level 1 oder Level 2 sich direkt befindet, aber das ist wohl sehr, sehr schwierig. So, jetzt geht's aber los. Carina, was laberst du da? Das hört sich jetzt alles irgendwie komisch an, aber ich erzähle euch natürlich die Theorien dazu, die ich gefunden habe vorweg. Ich habe mich, glaube ich, noch nie in einem Backroom wiedergefunden. Zumindest glaube ich das. Wenn ich mal so jetzt quasi meine Vergangenheit durchforste, gibt es bestimmt den ein oder anderen einsamen, gruseligen Moment, wo man sich so dachte, wo bin ich hier eigentlich? Irgendwie sieht das sehr komisch aus. Aber so bewusst jetzt eine Story, dass ich mich da wiedergefunden habe, habe ich nicht. Angeblich, wenn ich das wohl jemals getan hätte, würde ich auch nicht mehr leben. Das ist wohl sehr schwer, da wieder rauszukommen, aber dazu später mehr. Jeder hat quasi irgendwo in seinem Gehirn eine Erinnerung daran, an einen Ort, wie ein Backroom gewesen sein könnte, schätze ich mal. Also von daher, wenn ihr Storys habt, natürlich immer her damit. Die Backrooms. Ist das ein echter Ort? Oder woher kommt es? Es entstand scheinbar aus einem gruseliges Foto sogar nur im Internet. Also vermeintlicherweise befinden wir uns hier im Bereich der Creepypasta. Denn die YouTube-Seite von Ken Pixels, kann man die ganzen alternativen Dimensionen eben sich angucken. Also der macht Videos darüber, von denen man eben vorher geglaubt hat, dass sie existieren oder nicht existieren. Zum Beispiel die Hinterzimmer. Die Gesamtlänge der Backroom-Videos auf Kens Seite beträgt so, ja, mehr als 30 Minuten. Damit sind relativ lang, aber haben wirklich sehr, sehr viele, also Millionen von Aufrufen. Was schon zeigt, dass diese ganze Backroom-Geschichte schon irgendwie sehr, sehr stark präsent ist und Leute danach suchen. Backrooms im normalen Leben sind quasi Orte, an denen eben hinter den Kulissen gearbeitet wird, und obwohl sie nicht an der vordersten Front des Betriebs stehen, sage ich jetzt mal, würden Institutionen ohne diese Backrooms zusammenbrechen, also rein so vom quantenphysischen Aspekt her scheinbar. Die Backrooms in Kens Videos sind ein Ort, den man quasi schon auch meiden sollte, wie gesagt, es ist sehr gefährlich, aber wie unsere echten Backrooms können sie nicht einfach vermieden werden oder abgeschafft werden, weil eben, wie gesagt, man braucht ja auch, also schon allein, also physische Hinterzimmer braucht man ja auch manchmal in Institutionen, um eben Scheiß zu verstauen und irgendwie Technik und ihr wisst schon, so Stuff. Und genauso werden diese Backrooms auch bezeichnet, als ob sie nötig wären für unsere gierige, jetzige Realität. Wenn wir jetzt untersuchen, ob die Hinterzimmer ein echter Ort sind, werden wir sehen, dass die Geschichte auf eine Weise mit den Winkeln unseres Geistes schon verbunden sind, die man halt ja auch gar nicht für möglich gehalten hat oder für möglich halten kann. Die Thesen dazu sind, also die zentralen Thesen zu den Backrooms. Die Backrooms sind nicht real und wurde von eben den Internetnutzern erstellt, die nach normalen, aber gruseligen Orten suchten. Also das war so ein Aufruf an das Internet, was Reddit, keine Ahnung, auf irgendeinem Forum, dass man quasi so ein gruseliges Bild erzeugen soll. Und dann kam eben dieses Bild auf. Niemand hat die Seite des ursprünglichen Hinterzimmerfotos gefunden. Das kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen, weil das ein Podcast ist, aber ihr könnt es sehr, sehr schnell ergoogeln. Sieht aus wie so ein Bürogebäude, ein leeres Bürogebäude, so ein Gang. Und niemand weiß, wo das herkommt. Die Leute haben mehrere Ebenen der Backroom-Geschichte erstellt dann danach, aber einige Community-Mitglieder lehnen diese Ebenen ab. Also manche gehen auch davon aus, dass es nur eine Ebene gibt und nicht irgendwie verschiedene Level, aber später mehr dazu. Das ist eine weitere These im Übrigen, das sind alles verschiedene Thesen. Die Backrooms synchronisieren sich mit unseren Erinnerungen, können aber auch Metaphern sein, die unser tägliches Leben erstellt und darstellen. Das ist eine weitere Theorie, die ich für, ich will nicht sagen, am wahrscheinlichsten halte, aber damit könnte ich mich noch am ehesten anfreunden. Die endlosen Backrooms-Geschichten verbreiten sich ja aus diesem winzig kleinen Bild, aus diesem Krümel, wie ein Lauffeuer. Ja? Eine Beschreibung und ein Meme brachten das ganze Backroom-Universum quasi dadurch hervor. Und um fair zu sein, der Schöpfer gab den Leuten ungefähr 600 Millionen Quadratmeilen, um ja, ihre Vorstellungen von Hinterzimmern zu formulieren. Es wird eine Weile dauern, diesen großen Raum zu füllen, weil Backrooms eben so unspezifisch sind, ja? Das vielleicht wichtigste Element der Backrooms ist, wie man dort, wie gesagt, hineinkommt. Also das No-Clipping oder No-Clip. Der Begriff stammt von einem Videospielfehler, bei dem ein Spieler eben, habt ihr vielleicht schon gemerkt, wenn ihr Videospiele spielt, in eine eigentlich physische Einschränkung kommt, also dass ihr hinter die Codierung kommt und dann plötzlich irgendwie in einem Gebäude steht, in das ihr gar nicht reinkommt. Das ist auch oft, in Cyberpunk wird das ganz oft gesucht, diese Clipping-Optionen, dass ihr dann irgendwie hinter eine Barriere kommt, wo ihr eigentlich nicht rein sollt und so weiter. Und daher kommt dieser Begriff. No-Clip reißt quasi die Mauern der Realität ein und du schickst dich dann eben hinter die Fassade in das Reich der Backrooms. So, habt ihr jetzt schon ein bisschen Angst? Ich hoffe doch oder auch nicht. Mal sehen. Also bisher ist es ja alles sehr, sehr vage, ob das jetzt da ist oder nicht. Aber ich finde, die Tatsache, dass sich so viele Menschen damit befassen, ist doch überraschend, nicht wahr? Also gerade wenn... Es ist ja nicht wie die Flat-Earther-Theorie. Das ist schon irgendwie ein bisschen gruseliger, muss ich sagen. Wobei man sagen muss, Menschen, die glauben, dass die Erde ernsthaft flach ist, ist eigentlich auch gruselig genug. Von daher wie man es nimmt, ne? Also, wenn man versehentlich eben in so einen Backroom stolpert, muss man sich zunächst sehr, sehr ruhig verhalten und ruhig bleiben. Panik führt nämlich dazu, dass man seine Sinne verliert. Man wird verrückt. Zum Beispiel verliert man einfach den Orientierungssinn, was dazu führen kann, dass man sich halt einfach auch verirrt in diesen Gängen oder in diesen dunklen Räumen. Panik kann auch einfach Lärm verursachen, logischerweise, wenn man irgendwie losrennt und panisch den Ausgang sucht. Der, und jetzt wird es wirklich ein bisschen schwierig, der unerwünschte Besucher anziehen kann. Und damit meine ich jetzt nicht einen flauschigen Kuschelhasen. Als zweites müsste man sich die Umgebung quasi merken, um festzustellen, auf welcher Ebene man gerade gelandet ist. Dies sollte man jedes Mal tun, wenn man einen Ort in den Hinterzimmer betreten hat, um eben zu sehen, ob das sich irgendwie, ob das mehrfach vorkommt oder ob man erkennen kann, okay, das ist so fucked up, ich muss in eine Ebene, weiß ich nicht wo sein, weil es noch viel, viel schwieriger ist. Das dritte, was man tun sollte, wenn man in so einen Backroom gerät, ist die Tatsache zu akzeptieren, dass man jetzt in einem Backroom ist. Weil höchstwahrscheinlich wird man auch nie wieder aus der Sache rauskommen, scheinbar. Ich sag scheinbar, weil wie gesagt, ich habe keine Erfahrung dazu. Diese Tatsache zu akzeptieren, wird einem helfen, sich auf die anstehenden Aufgaben zu konzentrieren. Nämlich quasi überleben, ne? Anstatt zu versuchen, eben einfach nach Hause zurückzukommen und sich damit dann irgendwie total zu erschöpfen, sondern es geht dann wohl nur noch ums Überleben. Man sollte auch versuchen, in der Nähe des Ausgangspunkts, wo man reingespawnt ist, quasi zu bleiben, da das Betreten anderer Ebenen ja einfach schlichtweg gefährlich ist. Wie gesagt, es gibt einen Grund, warum es Level 1 und Level, weiß ich nicht, angeblich bis unendlich gibt es auch Theorien gibt. Irgendwann wird's haarig, ne? Ist wie bei einem Videospiel. Abgesehen von der Begegnung mit den Hinterzimmerkreaturen so seltsam dunkle Flecken an der Wand kann man da auch entdecken. Und das ist quasi die No-Clip-Zone, ne? Das habe ich ja gerade schon gesagt, wenn man dann irgendwelche Eingänge sucht, das sind so diese dunklen Flecken an Wänden und so weiter, die seltsam aussehen. Und wenn man da eben hindurch läuft, kann man theoretisch an einem beliebigen Ort wieder auf der Erde landen. Das wäre natürlich ganz nett. Oder zum Anfang von Level 0 eben zurücktransportiert werden. Das ist die Gefahr dabei. Oder in eine andere Dimension gebracht werden, in der es schon auch wimmeln kann von feindlichen Kreaturen, die einem nicht wohlgesinnt sind und da kommt man dann wahrscheinlich nicht mehr raus. Das sind die drei Theorien dazu. Wie gesagt, ich könnte mir vielleicht noch vorstellen, dass man in andere Dimensionen so quantensprungmäßig, darüber mache ich übrigens vielleicht auch noch einen Podcast, wenn ich mich noch weiter eingelesen habe in die Theorie des Quantensprungs, finde ich höchst interessant. Aber weiter im Text. Die Leute haben versucht, den tatsächlichen Standort des Hinterzimmers zu finden, aber niemand ist es gelungen, also basierend auf dem Foto, das da im Internet grassiert. Das Ursprungsfoto, da gibt es noch ganz, ganz viele neue Fotos, die Leute immer wieder hochladen, aber das Urfoto. Wir nehmen jetzt mal an, dass die Backrooms in einer anderen Realität vielleicht existieren, aber das Originalfoto muss von irgendwo in der Realität stammen. Oder vielleicht ist es auch ein computergeneriertes Foto irgendwie, keine Ahnung, AI ist mittlerweile so weit, dass man schon sehr, sehr fotorealistische Dinge erstellen kann. Oder auch einfach über 3D-Programme, ihr wisst es selber. Man kann wahnsinnig große, tolle Dinge machen, die sehr, sehr echt aussehen. Entschlossene Internetnutzer versuchen seit Jahren, den Standort des Backrooms zu finden. Leute haben verschiedene Standorte in den Vereinigten Staaten und Kanada zum Beispiel schon vorgeschlagen, aber niemand hat den Ort tatsächlich gefunden bisher. Es ist natürlich auch schwierig, ich meine, es ist wie die Nadel im Heuhaufen. Es ist ein stinknormaler, also was heißt stinknormal, er erzeugt Angst, dieser Flur, ich will ehrlich sein. Aber der könnte halt einfach überall sein. Überall. Niemand hat sich mehr Mühe gegeben als der YouTuber David Crypt und den Standort herauszufinden von diesem Foto. Er forderte die Leute über Discord damals auf, das Bürogebäude zu finden, in dem eben dieses Foto entstanden ist. Und ganz, ganz viele Leute haben da auch zugestimmt und mitgeholfen. Und ein Nutzer hat eine Webseite von Ogdensburg, New York aufgerufen, aber der Standort stimmte dann trotzdem nicht überein mit dem Foto und so weiter. Also David versuchte dann festzustellen, ob das Foto eine Nachbildung war vielleicht von dort, konnte aber auch keine endgültige Schlussfolgerung ziehen. Er sagte dann jedoch im Mai 2020 gegenüber YouTuber Bill's Channel, dass er glaubt, dass der Ort schon existiert. Und Zitat, wir glauben, dass es sich um einen echten Ort handelt. Wir glauben, dass die Hinterzimmer ein echter Ort sind, basierend auf dem Foto, aber wir können keinen Ort finden. Kann man jetzt sagen, wie man will. Wie gesagt, das ist die Suche der Nadel im Heuhaufen. Nur weil er es nicht finden kann, heißt es, also, wisst ihr, wie ich meine? Keine Ahnung. Während entschlossene Internetdetektive in Sackgasse, also in eine Sackgasse nach der anderen laufen, beginnen die Leute schon dann auch eben zu glauben, dass es Backrooms vielleicht gar nicht gibt. Weil, wie gesagt, man kann den Ort ja nicht finden. Und vielleicht ist es nur irgendwie halt so ein typischer Internetfake, sondern eben eher ein Kunstwerk von irgendjemandem, der ein 3D-Bild gemalt hat oder so. Andere meinen, dass es sowohl eben dieses Kunstwerk ist, als auch ein echtes Foto sein könnte. Ich meine, es könnte auch einfach Photoshop sein, ne? Während der Entwicklung der Geschichte haben Leute Fotos von, ja, mehreren Fluren, Büros, Parkplätzen gepostet, die schon das Gefühl von Angst erzeugen. Also wie gesagt, ich finde das Foto auch irgendwie gruselig, ohne dass da jetzt was passiert, dass das erste Foto eben genau so gemacht hat. Und daher spielt die Herkunft des ersten Fotos eigentlich gar keine Rolle mehr, weil es geht ja darum, um dieses Gefühl. Jedes seltsame oder ominöse Bild eines Ortes, real oder nicht, das Angst hervorruft, auch wenn es normalerweise ja eigentlich nicht der Fall wäre, weil wie gesagt, man sieht ja nichts, gehört eben zu dieser Geschichte von Backrooms. Einfach dieses unbehagliche Gefühl, wenn man das ansieht und sich vorstellt, dass man dort sein müsste. Auf so einem leeren Parkplatz oder wie auch immer. Die Seite zu finden, würde Hardcore-Fans natürlich total umhauen und das ist quasi der Lebensinhalt von einigen Menschen, wie mir scheint. Aber mit der Zeit und eben dieser Erstellung dieser weiteren Level werden auch, ja, wird einfach diese ganze Debatte über diesen Ort von dem Originalfoto immer undurchsichtiger, würde ich jetzt mal behaupten. Die Community ist auf jeden Fall auch geteilter Meinung darüber, ob die Backroom verschiedene Ebenen haben oder nicht. Es gibt drei wesentliche Denkansätze darüber. Also der erste ist, die Backrooms haben gar keine Ebenen. Der zweite ist, die Backrooms haben drei Ebenen, also 0, 1 und 2. Und dann gibt es natürlich auch noch die Theorie, dass es unendlich viele Ebenen gibt. Also das macht es natürlich nicht einfacher, die Sache zu glauben, wie ich finde, aber lassen wir das. Befürworter der No-Level-Theorie bestehen darauf, dass es keine Notwendigkeit gibt, über ja, das zu verkomplizieren, sondern dass es wirklich einfach nur eine Ebene gibt. Da gibt es auch Reddit-Foren darüber, über True Backrooms auf Reddit und so, wo sich Benutzer konzentrieren und Geschichten erstellen, die ausschließlich eben auf diesen einen Image auch basieren. Auf einer Ebene. Die gebräuchliche Level-Theorie, also diese drei Level, besagt, dass die Backrooms eben beginnend mit 0 losgehen, wo man dann eben ohne, also mit dem No-Clip quasi landet. Man landet auf 0. Es besteht die Gefahr, dass man verrückt wird, wie gesagt, nachdem man herausgefunden hat, dass man in einer, ja, endlosen Leere mit feuchten Teppichen und summenden Neonlichtern existiert. So wird es übrigens überliefert, dass die eben dieser Geruch von dem Teppich so ein bisschen, dieser feuchte, matschige Teppich, diese halb gelblichen Wände, so altes Bürogebäude, so Muff und flackernde Neonlichter. Aber das ist natürlich, das spricht natürlich auch für die Theorie, dass es sehr gruselig ist, wenn man sich das, also was, denk dir was Gruseliges aus. Da wirst du dann natürlich nicht irgendwie einen Garten mit blühenden Blumen und, wisst ihr, was ich meine? Natürlich denkt man an sowas Ekliges. Hier trifft man dann eben auch auf, keine Ahnung, wilde Hunde, menschenähnliche Kreaturen, die man offensichtlich meiden sollte, indem man sehr leise weggeht, ohne Panik, wenn möglich. Ein seltsamer Fleck an der Wand könnte eben diese No-Clip-Zone darstellen, die man entweder benutzt, zurück zur Erde, also auf die Realität zu kommen, oder dann wieder bei Null beginnt. Da gibt's, es geht wirklich sehr tief rein. Wenn man sich dann dafür entschieden hat, dort zu bleiben, inwiefern das auch immer eine Entscheidung ist, weil für mich scheint es, also klingt es so, als wäre es keine Entscheidung, landet man dann irgendwann auf Level 1, einem Bereich mit Betonwänden, häufig Stromausfälle, um die Sache noch ein bisschen gruseliger zu machen. Gruselige Geräusche natürlich, wie könnte es anders sein? Und noch mehr wilde Kreaturen. Wenn die dich dann finden, werden die Hunde dich dann, oder Wildtiere, Kreaturen werden dich dann töten. Also sollte man da schon ein bisschen aufpassen. Im letzten Level, also in der letzten Ebene, also Level 2, die aber bezeichnen wir als Level 3, weil es alles ein bisschen kompliziert irgendwie beschrieben, sind die Wände deutlich schmaler, die Lichter sind heller, die Hitze schwächt einen durch die Neonlichter. Sobald man dieses Level erreicht hat, besteht die einzige Möglichkeit, den Backrooms zu entkommen, darin, sich gemütlich zu machen und sein Schicksal zu akzeptieren. Nett, oder? Nur sehr, sehr wenige scheinen nach Überlieferungen entkommen zu sein, was die Schwierigkeit schon unterstreicht, die neue Umgebung als, ja, Heimat zu akzeptieren, weil man da eben nie wieder rauskommt. Ha. So, dann gibt's noch die Next-Level-Theorie, die nach Überlieferungen ja ins Unendliche reicht. Also es gibt kein Ende, so von wegen, es ist der letzte Level, sondern es geht quasi immer weiter. Befürworter dieser Theorie haben verschiedene Backroom-Designs erstellt und verschiedene Hintergrundgeschichten über diese Welten eben formuliert. Ich meine, wie gesagt, jeder schreibt hier irgendwie seine eigene Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Und Kane Pixel ist zum Beispiel einer von denen, was ich gemeint habe, der YouTuber, der das sehr, sehr stark sich damit befasst. Er glaubt, dass die Menschen die Backrooms unterschiedlich interpretieren und daher die Lizenz haben, einzigartige Backrooms-Erzählungen zu erstellen. Also insbesondere, wenn das mehr oder weniger durch sein Bewusstsein, also wenn du deine eigenen Ängste quasi, wisst ihr, was ich meine? Also das ist nicht so, wenn ich jetzt in den Backroom komme, dann ist es vielleicht ein anderer Backroom, als ihr hinkommt, weil ich ja ganz andere Energien und so. Ist schwer zu beschreiben, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja. Für Pixels sind die Backrooms Manifestationen seiner eigenen Vergangenheit. Er sagte zum Vice-Magazin: Ich erinnere mich hauptsächlich an diese Zeit durch kleine Erinnerungen hier und da und dann durch Familienfotos. Der Blitz ist immer an, die Beleuchtung sieht ekelhaft aus, es gibt gelbe Wände, der Weißabgleich ist komplett aus. Ich weiß, das klingt jetzt alles wirklich sehr, sehr vage und sehr, sehr kompliziert. Gibt es die jetzt oder gibt es es nicht? Ich schätze, das ist auch nach wie vor die Frage, gibt es einen Himmel, gibt es eine Hölle? Das ist so, man weiß es erst, wenn man selber dort war. Und wenn man dort war oder dort ist, dann kommt man ja auch nicht mehr zurück, um es zu erzählen. Also deswegen, ich will ehrlich sein, ich finde es irgendwie ein bisschen so, ich finde es einfach nur gruselig. Wenn es die aber gibt, ist es natürlich noch viel gruseliger, weil wie gesagt, gibt es ein Afterlife? Weiß man erst, wenn man dort war. Und dann kann man es niemandem mehr erzählen, nicht? Also es gibt viele Gründe, warum die Backrooms auch das perfekte Horrorkonzept sind. Offensichtlich. Wir müssen zuerst bedenken, dass wer auch immer diesen Raum entworfen hat, versucht hat, etwas nicht Bedrohliches zu erschaffen. Theoretisch. Die Analyse von Datentrends für den Designer hätte nahegelegt, dass Millionen von Menschen in diesen Räumen arbeiten und den Großteil ihres Lebens dort verbringen. In so einem Bürogebäude. Das könnte darauf hindeuten, dass die ursprüngliche Absicht dieses Raums Menschen, die in dem Backroom quasi geraten sind, beruhigen sollte eigentlich. Indem sie den Bereich ähnlich aussehen lassen wie Orte, mit denen sie nicht nur vertraut sind, sondern eben von außen auch gerne all ihre Zeit dort verbringen und nahezu mit den identischen Räumen übereinstimmen, in denen sie jeden Tag sind. Das zu wissen, bringt die unveränderliche Psychologie von Sackgassenjobs, den Stress von Deadlines und die existenzielle Krise, sein Leben hinter einem Schreibtisch in so einer Kabine zu verschwenden. Sind wir ehrlich, theoretisch will das keiner, aber es müssen trotzdem viele Leute machen und es machen auch viele Leute. Ich meine, ich habe theoretisch auch einen Bürojob, nicht? Und die Vorstellung, dass eine ausgeklammerte Person glauben muss, dass sie in einem Büro sterben wird, im übertragenen oder wörtlichen Sinne, und dem nicht entkommen kann, ist jedem nachvollziehbar, der jemals seinen Job aufgrund von Unzufriedenheit zum Beispiel mit seinem Arbeitsleben gekündigt hat. Sogar ich bin eben in diesem Strudel dieser Emotionen und lähmender Beklommenheit auch gefangen zum Teil, also mal mehr, mal weniger natürlich, aber ja, ich gehöre auch zu den Menschen, die an einem Schreibtisch arbeiten und da fühlt man sich dann schon, dann weiß man genau, wie dieses Gefühl ist. Meine Theorie zu diesem ganzen Hinterzimmer-Gedöns. Und jetzt wird es wahrscheinlich kompliziert, ich entschuldige mich im Vorhinein schon mal für alle wirren Sätze, die ich von mir gebe. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das irgendwie gibt und dass es irgendwie vielleicht auch eine Notwendigkeit hat in unserer Realität, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es wirklich irgendwie simulationsbasierte Erfahrung ist, die wir leben. Einfach ähnlich wie bei einem Videospiel, wie, keine Ahnung, GTA 5. Gibt es seit, keine Ahnung, 10 Jahren. Und es wird immer wieder weiter erweitert und es gibt immer mehr Custom-Content und es gibt immer mehr Variablen und Leute, die das spielen, was die Sache oder die Datenmenge, die verarbeitet werden muss, immer größer macht. Das heißt, es muss immer noch ein komplettes Team daran arbeiten, das zu kontrollieren und das zu überwachen. Und so ähnlich könnte es ja auch mit den Backrooms sein, vielleicht. Dass es so eine Art, ja, Kontrollraum ist, den wir brauchen von der Realität, um nicht durch die Simulation durchzufallen. Vielleicht. Also ja, ich kann schon sein, dass es irgendwie Zugänge gibt in Räume, in denen wir uns vorher noch nicht wiedergefunden haben und die wir als gruselig empfinden. Rein historisch oder auch, ja, ich sag jetzt mal, rein von der geschichtlichen Hintergrund könnte es natürlich, es passt auch mit dem Internet zusammen, sind wir ehrlich. Also mit der Entstehung des Internets und mit den Daten, sag ich mal, statistisch gesehen, wie Menschen verschwunden sind in der Realität und all das Zeug. Und dass es immer so Schwankungen gibt, insbesondere wenn es große technologische Fortschritte gab. Aber das sind, wie gesagt, Theorien, auf die man sich jetzt nicht unbedingt verlassen sollte. Es würde schon zusammenpassen. Nach wie vor kann man auch schon, muss man sich damit anfreunden mit dem Gedanken, dass es ein Internetphänomen auch ist, was gerade einen großen Hype erfährt. Deswegen bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Ich gehe auch schwerstens davon aus, dass der erste Backroom-Horrorfilm auf dem Weg ist. Es ist einfach zu gut. Vor allem, wenn man eben auch an so Filme oder den Erfolg von Filmen wie Matrix denkt. Weil ihr wisst, wo der Grundgedanke herkommt. Also um das jetzt nicht weiter zu komplizieren und irgendwie verrückter klingen zu lassen, das basiert jetzt auf der Theorie, dass unsere Realität schon eine Art Simulation ist. Ich meine, es gibt ja, darüber gibt es dann auch nochmal ganz, ganz viele TikToks und Videos und Theorien, dass wir in einer Simulation leben. Ich meine, der erste Film, der das so aufgebracht hat, war Matrix, sind wir ehrlich. Aber prinzipiell, wenn man jetzt eben danach geht, dann kann es schon sein, dass einfach diese ganzen Fehler im System dafür gesorgt haben oder diese Neuerungen dafür gesorgt haben, dass wir nicht durchs System fallen und deswegen diese Backrooms gebraucht wurden, damit wir nicht durch die Realität fallen und aufwachen. Und je länger wir uns in dieser Simulation potenziellerweise aufhalten, desto komplizierter wird es ja immer und desto vielschichtiger wird es, beziehungsweise auch viel plastischer. Also Neuroplastizität quasi findet statt, weil sich das dann demnach anpasst, was wo gebraucht wird. Vielleicht wird hier ein anderer Backroom gebraucht als woanders oder in einer anderen Situation, weil die Zahlen ja immer wieder stagnieren und dann wieder runtergehen und dann kommt wieder eine neue Technologie in unsere Entwicklung, keine Ahnung, E-Autos oder was es auch immer ist. Ja, ich weiß, ich höre mich verrückt an, aber wir spinnen den Faden einfach weiter. Vielleicht ist es ja auch so, dass der Schöpfer, der Designer oder wer auch immer quasi für unsere Existenz oder für diese Simulation, potenzielle Simulation, zuständig ist, denn irgendwo muss es ja herkommen. Ich weiß nicht, ob es die bösen Maschinen sind oder irgendwas anderes, ist ja auch egal. Dass es gar nicht die Intention war, dass man da für immer feststeckt, sondern dass es einfach nur so ein Buffer ist, bis sich wieder die Simulation gefangen hat, weil irgendwas, keine Ahnung, irgendwo eben was schiefgelaufen ist. Dass es gepatcht werden muss. Ähnlich wie bei einem Computerspielen. Da geht es halt dann mal irgendwie eine Stunde nicht weiter und dann kommt ein Patch und dann ist wieder gut. Und das ist quasi so der Patch. Vielleicht war es ja nie geplant, dass man da gefangen sein muss. Was genau dahinter steckt, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, jemals aktiv in einem Backroom gewesen zu sein oder dort gar Kreaturen gesehen zu haben oder dort gestorben zu sein, denn sonst würde ich nicht mit euch sprechen. Gab es gruselige Momente, wo ich mir dachte, was ist hier eigentlich los? Wo man sich so denkt, okay, ich möchte jetzt weglaufen, das fühlt sich an wie ein Horrorfilm. Warum ist dieser Parkplatz leer? Warum sind hier keine Menschen? Wo du dir jetzt schon so Gedanken machst, so, bin ich nur von NPCs umgeben? Ist das eine Simulation? Hat hier irgendjemand ein Loch in die Matrix gerissen? Möglich. Wir halten hier in diesem Podcast erstmal alles für möglich. Wenn ihr Geschichten dazu habt, dann möchte ich die natürlich hören. Das wäre eine total tolle Halloween-Folge. Allgemein. Ich sage jetzt mal allgemein. Habt ihr Gruselgeschichten, wo ihr euch gesagt habt, Alter, was ist hier eigentlich los? Irgendwas geht hier vor, keine Ahnung, in eurem Haus, in euren Backrooms, auf der Arbeit. Habt ihr Stories gehört? Oder von euren, keine Ahnung, Verwandten, Großmütter, Eltern, Freunde? Dann immer her damit. Ich freue mich davon zu hören. Besucht mich auf Instagram, schreibt mir gerne. Und dann schauen wir mal, was aus dieser Backroom-Story wird. Denn ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich. Es ist so wie in jeder, oder? Es ist immer auch so, gibt es Aliens? Wir werden heute in dieser 2 Stunden langen Dokumentation herausfinden, ob es wahr ist. Und am Ende kommt raus, man weiß es nicht. Und so ist es. Man weiß es nicht. Wie gesagt, vielleicht wisst ihr es besser. Dann schreibt mir, dann können wir gerne ein Interview machen darüber. Denn es würde mich brennend interessieren, einen Überlebenden zu hören, eines Backrooms. Ansonsten gruseln wir uns einfach heute Nacht und versuchen nicht durch irgendwelche dunklen Wände zu gehen, bitte. Bis zum nächsten Mal. Adieu.